Das war vor Jahren unser großartiger Jingle, den ihr gerade gehört habt. Danke nochmal an Mike Hunt für die prompte Lieferung. Wir besprechen popkulturelle Printerzeugnisse. Warum das so naheliegend ist, das habe ich in unserer ersten Sendung, also unserer nullten Sendung eigentlich vorhin damals vor 3 Wochen gar nicht erzählt. Ich habe bei mir zu Hause in meiner Bibliothek ein relativ großes Zeitschriftenarchiv, was unser Freund Björn, Shoutout an Björn, immer gerne als das Indie-Archiv Süd bezeichnet. Und unter anderem lagern dort sämtliche Ausgaben der Intro seit ihrem Erscheinen. Das war im Jahr 1992, wenn ich mich nicht täusche. Die Intro gibt es immer noch, jetzt 24 Jahre später. Ist inzwischen bei der Ausgabe 200, schieß mich tot, ich weiß gar nicht, 240. Erscheint monatlich in einem Umfang so 120, 130 Seiten. Und ist heute wie damals auch schon gratis. Wir schauen uns heute eine Ausgabe an vom Februar 1997. Nehmen im Oktober 2016 auf und der Hauptgrund dafür ist, dass in dieser Ausgabe die Leser- und die Redaktionscharts des Jahres 1996 drin sind, also quasi von uns aus 20 Jahre entfernt. Da wollen wir einfach mal checken, wie sehr das Ganze noch Relevanz und Bestand hat.
Also, what is hot, what is not, aus der Sicht vom Intro 1996.
Liest du die Intro regelmäßig?
Nein, also immer mal sporadisch, gelegentlich. Auch ein bisschen so, wie man die halt so in die Hände bekommt. Ein bisschen weniger, seit sozusagen die Linus-Volkmann-Ära vorbei ist.
Ja, also bei mir ist es auch so, dass ich sie hauptsächlich aus nostalgischen Gründen immer noch archiviere. Wie das halt oft so ist bei Gratisheften, sind die natürlich in einem gewissen Maße von Sponsoren, also heißt in dem Fall Anzeigekunden, abhängig. Und ich finde, das merkt man mitunter schon bei der Berichterstattung. Also die nehmen sich zwar immer mal raus, einen Verriss reinzupacken, aber das sind dann meistens doch eher die Künstler, die jetzt nicht so der Kern der Berichterstattung sind. Ja, aber ansonsten, ich fand gerade in den Nullerjahren hatte die Intro echt eine sehr gute Zeit. Hatte gute Schreiber, also Christian hat ja schon Linus Volkmann erwähnt, Thomas Wenger ist natürlich auch noch einer gewesen und sie waren auch immer relativ am Puls der Dinge, die gerade in der deutschsprachigen oder deutschstämmigen Musikszene aktuell waren. Also ich erinnere mich da an so Diskussionsrunden zum ganzen Thema Hamburger Schule und diese unsägliche Radioquote, die alle paar Jahre mal wieder ins Feld geführt wird. Also da waren schon immer Dinge dabei, wo man sich was rausziehen konnte. Auf der anderen Seite ist es halt, also gerade in den Jahreslisten, finde ich, sieht man das immer relativ gut, wie breit und wahllos die Leserschaft eigentlich ist. Also die Intro liegt halt überall gratis aus, hat also deswegen eine theoretisch sehr hohe Auflage. Ich denke mal fast im sechsstelligen Bereich, was dann natürlich tatsächlich, meinst du nicht, meinst du es zu viel? Ja. Also was dann natürlich tatsächlich mitgenommen und vor allen Dingen gelesen wird, ist die andere Frage. Und wenn dann halt einmal im Jahr bei dem Jahrespoll werden dann noch Preise ausgelobt, sprich man macht dann halt einfach mal mit, auch wenn man jetzt vielleicht nicht so die Kernleserschaft ist, sondern weil man das Heft halt gerade in der Hand hatte und deswegen haben die Listen dann auch eine gewisse Wahllosigkeit in sich. Dazu kommt noch, das ist jetzt nicht nur bei der Intro so, das ist auch bei vielen anderen Musikzeitschriften, dass die Lesercharts oft erst, also zeitlich deutlich nach den Redaktionscharts erscheinen. Also besonders beim Rolling Stone fällt mir das immer auf, dass sich die Leser dann doch schon sehr an den Charts der Redakteure orientieren. Damit müssen wir vielleicht mal eine Sonderepisode machen, wo wir generell so Jahrescharts miteinander vergleichen. Also ich habe im Indie-Archiv Süd auch die größte Charts-Datenbank aller Zeiten und da fällt dann eben auf, dass es Künstler gibt, ich sag mal Keith Richards, der dann im Rolling Stone Platz 1 belegt und in allen anderen Musikzeitschriften, egal ob bei Redaktions- oder Lesercharts, überhaupt nicht auftaucht. Also weder auf Platz 100 noch ja, sonst irgendwo in der Ferne liefen.
Man muss aber natürlich auch ganz ehrlich sein, Mutter, wir als 18-Jährige sind auch nicht die Zielgruppe von Rolling Stone.
Ich habe ja auch nichts gegen Keith Richards gesagt. Also man muss ja immer sagen, Ehrerbietung vor solchen Leuten, die mit dem Lebensstil so ein hohes Alter erreichen.
Schaut auch zum Keith Richard. Mir fällt gerade ein, weil nach dem Motor stolz erzählt hat, dass Indie-Archiv Süd alle kostenlos Zeitschriften 92 hat. Man darf ja die auch nicht untersetzen, weil tatsächlich für meine musikalische Sozialisation nicht unwichtig das Rom-Journal gewesen in der frühen Hälfte der 90er. Und ich weiß zum Beispiel bis heute noch, dass ich zwei Bands, die ich bis heute großartig finde, nämlich Wire und Suicide, über eine Kolumne im WOM-Journal, die der Münchner Autor, ich glaube Michael Seiler hieß er. Ich wechsle immer über den Darmstädter Hipster.
Du meinst nicht den Claudius Seiler?
Nee.
Claudius
Seiler.
Meinst
du Seiler? Nee, ja, Seiler, der ist wirklich Seiler.
Unser Herrn Seiler, falls du den Badesalz-Sketch
und war auch großer Elastiker-Fan, hatte aber was uns zusammengebracht hat sozusagen, nicht als Leser, zu ihm als Schreiber, und hatte dann Wire und Suicide immer als die zwei großen Bands abgefeiert, woraufhin sich für mich da die Tür in den Postpunk eigentlich geöffnet hatte, damals durchs WOM-Journal. Und dann natürlich alles ganz schlimm, was da passiert ist mit WOM und WOM-Journal. Und wenn man jetzt mal guckt nach England, wo mir sich ein bisschen mein Herz blutet, aber der NMI ist ja jetzt auch seit einem halben, dreiviertel Jahr auch eine Umsonstzeitschrift geworden. Und ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, dass wahrscheinlich keine Zeitschrift auf der Welt in den letzten Jahrzehnten so viel Ausstrahlung und wenn man es negativ formulieren will, Macht hatte wie der NMI. Vielleicht der Rolling Stone in Amerika, aber ich glaube trotzdem, dass der eher so ein Gesamtkulturding war, während der NMI halt wirklich für diese eine Sparte elementar war. Und ich glaube auch durchaus instrumental dafür ist, dass in England Bands, die in Deutschland immer Nische waren, erheblich mehr verkauft haben, weil einfach der NMI in seinen guten Zeiten, zum Beispiel noch in den 90ern, pro Woche über 100.000 Exemplare verkauft hat und war nicht mal die einzige Weekly. Es gab ja noch Melody Maker parallel in den 90ern. Wenn man sieht, dass in Deutschland, ich glaube, der Rolling Stone und der Musik Express jeweils so zwischen 30.000 und 40.000 pro Monat verkaufen, die Specs 10.000 bis 20.000 in diesem Rahmen. Das heißt also, die drei großen Monatsmagazine, wenn man jetzt mal die Intro als gratis rausnimmt.
Ich denke mal, die Vision
ist das okay, wahrscheinlich. Stimmt, die Vision und Metal
Hammer. Aber egal,
so, selbst genau, dann. Die Langhaarigen natürlich, man weiß ja, kaufen alles, was Indigo Nagel fest ist und lassen sich es dann auf Vinyl brennen. Aber deswegen glaube ich, NMI und NMI auch der musste in der Zwischenzeit sich zum Gratis-Magazin runterstufen lassen. Lese ihn tatsächlich immer noch. Er ist inhaltlich nicht eklatant viel schlechter geworden, aber man merkt hier vor allem das Sponsoring ganz stark, dass zum Beispiel fürchterlich das Cover manchmal nicht zu sehen ist, sondern übers Cover nochmal ein Werbecover ist. Oder im Urban Outfitters eben irgendwas anpreist. Also sehr, sehr schwierig damit, wenn man damit groß geworden ist, klarzukommen. Aber so viel zum Thema Gratiszeitschrift.
Zum WOM muss ich vielleicht noch sagen, dass das als auch für uns in der Provinz damals absolut stilbildend war. Also wenn wir irgendwie im Rahmen von einer Klassenfahrt oder so in die großen Städte nach Nürnberg oder München gefahren sind, dann war eigentlich immer ab dem Zeitpunkt, wo es hieß Freizeit, sind alle als erstes ins WOM gerannt, wo die Platten ja wahnsinnig überteuert waren. Also man hat ja gerne mal diese verschweißten Platten mit dem zusätzlichen Aufkleber Import gekauft, die dann das Doppelte gekostet haben von normalen Platten. Und das Allerwichtigste bei der Aktion war aber, dass man eben eine WOM-Tüte danach hatte und mit der man dann noch monatelang in Bayreuth rumgelaufen ist, einfach um zu zeigen, hey, ich war im WOM.
Wie ihr seht, es wird gesellig und spaßig mit uns und wir erinnern euch an die Zeit, die ihr nie erlebt habt, Mitte der 90er. Ich bin übrigens Christian.
Ja, und ich bin der Motor.
Ja, und zusammen sind wir Das war vor Jahren.
Die Intro, Februar 1997. Wir haben das Cover vor uns liegen und es ist noch der alte Intro-Schriftzug. Womöglich begegnet uns zwischendurch nochmal ein anderer, aber der ist so. Der spielt sehr mit Perspektive, möchte ich mal ganz positiv sagen. Und um das Intro-Logo herum ist ein Kreis drapiert, der sagt, das Musikmagazin.
Und es hält, was es verspricht. Es geht tatsächlich um Musik. Und Damon Albarn von Blur ist überraschenderweise auf dem Cover. 1997 sind wir ja circa beim dritten Blur-Album, wahrscheinlich nach Great Escape, aber eventuell gerade so zur Veröffentlichung vom, vierten Blur-Album, aber noch vor dem orangenen Gleichbetitelten, das heißt, bevor Blur Pavement entdeckt hatten oder gerade entdecken, und die sind passenderweise auch gleich auf dem Cover, neben anderen Bands, wo teilweise tatsächlich heute noch gut sind, wie die Ears, aber auch Offspring, A Tribe Called Quest und Kiss und...
Und LTJ Buchan, der Drum and Bass Star. Was besonders originell ist, ist, dass die Texte zu den einzelnen Künstlern jeweils eine Überschrift tragen, die der Albumtitel eines anderen Künstlers ist.
Also so steht zum Beispiel unter den Ears Slandered and Enchanted, was ein Pavement-Albumtitel ist. Unter Offspring steht der Albumtitel von Blur, The Great Escape. Da haben sich ganz schön den Schalk im Nacken gehabt.
Moment, vielleicht hört ihr das. Das war das Schenkelklopfen.
So, und jetzt wollen wir gleich mal wissen, was ist denn im Februar 1997 an News passiert. Max Gold, bekannt aus dem Programm der Kulturzentrums um die Ecke, wird eine Best-of-Lese-Live-CD auf Motown Music veröffentlichen, nachdem dort bereits Wiglaf Droste erfolgreich zu Wort gekommen ist. Im Herbst stellt Max dann allerdings mit der Veröffentlichung der fünften Lese-Live-CD seine Treue zum charmanten Label 45 unter Beweis. Zuvor gibt es noch eine Split-Word-LP mit dem weltbekannten Sprachphilosophen Dieterich von Euler-Donnersberg, aka Dr. Kurt Euler bzw. Ulrich Rehberg. Das waren die News vom Februar 1997.
Damals war das ja wirklich noch so, dass Zeitschriften mit die wichtigste Informationsquelle waren, weil Internet stand noch mehr als in den Kinderschuhen. Und ja, da waren das natürlich schon die Dinge, nach denen man sich verzehrt hat. Wir blättern ein bisschen durch die Ausgabe, stellen schon fest, also wofür Intro schon immer bekannt war und immer noch bekannt ist, ist die wahnsinnig kleine Zeichengröße, die hier allerdings in einer noch abenteuerlicheren Typo als heutzutage herauskommt. Ja. Das ist auch der Nachruf auf Townsman Sand, nur ganz klein unten zu sehen. Townsman Sand ist, ich meine, denn ich kenne den Namen, aber das ist auch ansonsten ein blinder Fleck bei mir.
Ich kenne schon was, finde ich auch gut, weil tatsächlich hatten die Aeronauten, damals habe ich noch über sie gelacht, aber sie hatten dann doch recht, mit dem Alter fängt man an, sich für Country zu interessieren. Und irgendwann hat es tatsächlich angefangen. Townsman Sand, ja doch im weitesten Sinn Country. Auch ein Freund, Stefan Dussfeld, großer Townsend-Hörer.
Shoutout an Dembowski.
Ja, sehr schön ist auf Seite 8 finden wir Nada Surf, die ja auch nicht tot zu kriegen sind und von vielen sehr stark ins Herz geschlossen werden, haben wirklich 1997 schon als Unterschrift unter ihren Titel den Begriff bekommen, Berufsjugendliche.
Ja, und das ist eine Doppelseite, wo jede Menge neue Bands vorgestellt werden unter der Überschrift Taufrisch. Und die Namen wirklich aller anderen Bands sagen uns überhaupt nichts.
Ja, kenne ich auch keine einzige.
Joke Boys auf Tour. Das allerkritischste, jüngste Trio der Welt ist nicht, wie man vielleicht 1997 denken könnte, Tokotronic, sondern Silverchair aus Australien. Die habe ich zu der Zeit auch tatsächlich zum ersten Mal live gesehen in München. Und das Konzert in München im Stromlinienclub, das war also nicht da, wo das Strom heute ist, sondern an einem anderen Ort. Dieses Konzert wurde auch von Bravo TV damals gefilmt und in dem Fernsehbericht, den ihr bestimmt noch überall auf YouTube findet, sieht man den Griechen einmal ganz kurz für 2 Sekunden. Und er trägt dabei sein Kurt Cobain Memorial T-Shirt und drunter ein langärmliches T-Shirt, wie man es damals getragen hat. Und auch heute noch tot.
Was Silverchair übrigens sagen, nein, 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 man macht es sich nicht bequem auf den Stühlen, Achtung, Wortspiel, wartet keinesfalls auf den Mega-Sellout, sondern übernimmt Verantwortung, indem man experimentiert, global das Musikbusiness anklagt, jedoch niemanden am Stuhlbein sägt, am wenigsten sich selbst.
Stuhlmetaphern, ja. Natürlich naheliegend. Die Titelstory ist ein zweiseitiger Bericht über Blur, The Great Escape. Geht es da ums Album oder ist das schon die Tour?
Also, wenn es steht da, hört man sich das neue Album vom Flaggschiff Blur an, sieht man sich zur Verneigung genötigt. Pauken und Trompeten, Geigen, Harfen und Geläut, das Instrumentarium, also mit dem die Band die Songs und Geschichten ihres Sängers und Keyboarders Damon Albarn zu verbrämen pflegte, wurde zur Gänze getilgt und Englands Gitarren erklingen pur und ungewaschen.
Und das Ende des Interviews sieht so aus: Blur sagt, wir lieben Dänemark, ein wirklich schönes Land. In welcher Stadt lebst du? Vielleicht spielen wir da. Antwort, ich lebe nicht in Dänemark. Wie? Rufst du nicht aus Dänemark an? Antwort, nein, ich rufe aus Deutschland an. Blur dazu, oh, ach so, wir lieben Deutschland. Stereo Total, die habe ich auch damals gesehen als Vorband von den Sternen. Ja, jede Menge Berichte in Schwarz-Weiß. Und durchaus Künstler, die auch heute noch unterwegs sind. A Tribe Called Quest haben wir gerade gesehen, Outkast.
Outkast aber für 1997 echt ziemlich früh.
Oder? Ja.
Also das ist ja dann wirklich in den ersten Hallo-Sagen.
Also ich glaube, vor Miss Jackson habe ich die überhaupt nicht wahrgenommen. Und das dürfte da noch nicht gewesen sein, oder?
Nee, Miss Jackson war frühe 2000er, würde ich sagen.
The Offspring bekennen, es ist nicht leicht, ein Star zu sein auf Seite 27.
1997 hieß es noch, und genau das ist den bis dahin ziemlich undergroundigen Orange County Punks The Offspring bekanntlich vor bald 3 Jahren passiert. Genauso lang brauchten die 4 auch, um diesen Schreck zu verdauen.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie da nicht heute da noch mit Verdauen beschäftigt sind. Auf der nächsten Doppelseite ein Bericht über Kiss. Das ist eigentlich auch, also selbst für 1997, unglaublich.
Können wir übrigens mal kurz einen Exkurs machen.
Ja.
Ich finde Kiss wirklich eine der schlimmsten Bands der Musikgeschichte.
Ja, gibt es keinen einzigen Kiss-Song, den du gut findest?
Den Disco-Song, wie hieß denn der?
Gott gegeben?
I Was Made for Loving You.
Genau. Den hätte ich nämlich auch genannt.
Spaß euch.
Wie heißt der Disco-Song von Rod Stewart?
Do You Think I'm Sexy?
Ja. Und von den Rolling Stones? Miss You.
Miss You, okay.
Das sind so 3 Disco-Songs von Künstlern, die ich normalerweise nicht höre, die aber alle irgendwo okay sind.
Apropos Ratiere, ich war in Amsterdam in diesem Sommer und während andere kiffen gingen, gehe ich in Plattenläden und habe dort eine Rod Stewart 7-Inch gefunden, die er 1978 mit der schottischen Nationalmannschaft aufgenommen hat, die damals noch zu Weltmeisterschaften fahren durften.
Okay.
Und das ist schon toll, weil ich habe auch die 7-Inch von Udo Jürgens mit der deutschen Nationalmannschaft.
Buenos Dias, Argentina.
Genau, die ja doch eher, sag ich mal, eher die Füße einschlafen lässt, sehr, sehr langsam ist. Übrigens die bestverkaufte Fußballsingle aller Zeiten, immer so über 1 Million Exemplare verkauft, also in Deutschland. Und da dagegen diese Rod Stewart-Ding, wo man wirklich sieht, okay, da hat jemand wirklich versucht, irgendwas mit diesem Land zu machen und nicht nur jetzt im Text die Klischees auszupacken und irgendwie meinen normalen Ding drüber zu machen. Die ersten 4 Mal irritierend, dann macht es aber tatsächlich Spaß, so eine Art irgendwie südamerikanischen Rhythmus von Rod Stewart mit der schottischen Nationalmannschaft zu hören. Hat ein bisschen ansteckenden Charakter. Muss aber noch sagen, zur 78er von Udo Jürgens Single, die sich auf jeden Fall der Kauf lohnt, weil der eigentliche Knaller ist nämlich die B-Seite, ein Frühwerk des Feminismus von Udo Jürgens, wo es darum geht, er hält den Ball, also es geht um den Torwart, und sie hält den Daumen, dass die Frau hinterm Tor steht und ihm die Daumen drückt, damit auch alles richtig ist. Ich werde später mal nochmal die Texte googeln, damit wir die nochmal kurz vortragen, weil die sind wirklich ein Kleinod der deutschen Feminismusgeschichte.
Wie heißt der Rod Stewart Song, weißt du das?
Ole Ola.
Okay.
Ja.
Aber hat nichts mit dem Song von Michael Schanze 1982 bei der deutschen Nationalmannschaft.
Mit dem doch?
Ole España.
Nee, ja.
Weil ich dachte, da kommt auch Ole 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 Ola Ole España La 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 irgendwas
Spanisch. Ja, muss ich ja auch rein. Nee, es ist ziemlich sicher, dass es nur Ole Ola heißt.
Okay.
Und ja, ist auch ein bisschen herzzerreißend, weil die Schotten. Also ich weiß ja nicht, wie es 1978 war, aber ich gehe mal davon aus, dass die Schotten 1978 jetzt auch nicht nach Argentinien gefahren sind, mit einer ernsthaften Absicht, Weltmeister zu werden. Aber doch tatsächlich so eine Art im Text dann zu sagen, ja, aber vielleicht vielleicht können wir es ja doch schaffen. So. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz sympathisch, dieser Glaube des Underdogs, dass vielleicht ihnen sowas passiert wie Dänemark 1992, was sie gar noch nicht wussten, oder Griechenland 2004.
Was sie auch nicht wussten. War das das Jahr, wo auch Peru dabei war? Weil so meine ersten Fußballalben als Erinnerung sind immer diese weißen Peru-Trikots mit dem roten Streifen. Ja. Aber ich glaube fast, das war eher 82 dann.
Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Das muss man für später auch nochmal.
Okay, es ist schön, dass wir schon wieder von Kiss über Rod Stewart zu den Trikots von Peru gekommen sind. Was sind die großen maskierten Bands der Musikgeschichte?
Slipknot natürlich.
Oh, Slipknot, ja. Ich dachte jetzt wirklich zuerst an die Gesichtsangemalten. Da fällt mir noch King Diamond ein, der auch immer so einen ähnlichen Style wie Kiss hatte. Dann natürlich Daft Punk.
Gilt das auch, wenn man einfach sich selbst als Roboter auf die Bühne stellt?
Ja, dann sind wir bei Kraftwerk. Ja. Gab es das vorher überhaupt nicht?
Also Alice Cooper war. Nee, oder ja. Das sieht ja einfach so scheiße aus.
Nee, ich glaube, da war schon auch ein bisschen Schminke mit dem Spiel.
Wie ist denn der Typ, der seinen Kopf angezündet hat? Dieses berühmte I am the God of Hellfire. War der nicht irgendwie angemacht?
Echt? Kam das so zustande? Der hatte, glaube ich, einen relativ normalen Namen. Oh Mann, dieses gefährliche Halbwissen, das treibt uns noch.
Ich glaube, dass da tatsächlich diese Geschichte gibt, dass der Arthur Brown hieß er, genau, okay. Jetzt fällt es uns wieder ein, dass der sich aus Versehen mal, als er eben so Rammstein-mäßig eine Pyro-Show, übrigens kein Verbrechen, sondern einfach nur...
Das ist ein Ausdruck von Leidenschaft. Genau, ja.
Und wenn er das in Südeuropa machen würde, dann würde auch keiner was sagen. Dann würden sie wieder applaudieren.
Ganz genau. Ja. Und in England könnte sich das nicht erlauben, so lange auf dem Platz liegen zu bleiben. Aber die spielen da eh nur Kick and Rush. Ja. Gwar natürlich noch.
Oder Fuck You Like an Animal ist von wem?
Das ist Closer von meinen Schnells.
Ach, genau, ja, okay. Ja.
Aber da spielen ausnahmsweise mal keine Verkleidungen.
Ja. Nee, ich glaube, völlig falsch. Gwar übrigens, hatte ich immer für völlig Quatsch gehalten. Alexandria nie was gehört. Und es gab aber diese großartige
Session,
wo eine Band einfach eine andere Band covert. Schall verrücktes Konzept. sicherlich sitzt man daheim und sagt, oh Gott, wie heißt denn die? Würde ich gerne mal hören. Aber jedenfalls waren Gwar eingeladen und haben Western Girls von den Pet Shop Boys als Coveraufgabe bekommen. Und dann haben wir gesagt, das ist schon tatsächlich mal was Originelles, weil und machen sie auch. Und ihr berühmter Sänger
Odorous Arungus
ist allerdings vorher verstorben. Und so spielen Gwar nicht einfach nur Western Girls, sondern spielen sozusagen einen Handwerk-Mash-up mit People Who Died von Jim Carroll, der ja 5-Minuten-Punk-Song ist, wo ausschließlich darum geht, um all die Menschen, die eben um ihn herum gestorben sind, um Jim Carroll. Das fand ich wirklich ganz beeindruckend gut. Habe ich auch einmal versucht, in der 8mm Bar aufzulegen. Kam so semi-gut an, sag ich mal.
Man müsste auch wieder einführen, dass beim Auflegen moderiert wird und vorher immer die genauen Beweggründe erklärt werden, warum jetzt genau der Song richtig ist. Du suchst immer noch, wann Peru bei den...
Ja, also
bei der
Fußballweltmeisterschaft. Deutsches Wikipedia weiß für Arthur Brown nur, dass er machte durch exzentrische Vorführungen auf sich aufmerksam mit brennenden Helmen und Nacktauftritten. Und ich glaube, dass einmal eben nicht nur der Helm gebrannt hat, sondern auch der Kittel und die Haare.
Und das war der Auslöser für die Singles. So ähnlich wie die Gründungsgeschichte um Smoke on the Water.
Genau, der Jazzclub in Montreux.
Genau, der ist abgebrannt und die haben das irgendwie über den Genfersee.
Ja.
Gesehen das, ja. Und dadurch kam dann die Inspiration. Wir haben schon wieder eine News aus dem Jahr 1997. Zum Anlass der diesjährigen Echo-Verleihung werden am 6. März in Hamburg die nominierten und sicherlich prämierten Shootingstars des vergangenen Jahres Fugees sowie Aerosmith gastieren. Ich gehe mal davon aus, dass Aerosmith nicht mit inkludiert sind in diesem Begriff Shootingstars.
War das eigentlich 1997? Das müsste ja sozusagen die große zweite Ära von Aerosmith gewesen sein, als Alicia Silverstone single-handedly die Karriere von Aerosmith neu belebt hat.
Und da war doch dann auch schon Liv Tyler im dritten oder vierten Video mit drin. Ja. Oder täusche ich mich, war das nur ein Liv Tyler Lookalike? Nee, das kommt schon hin, das war vor 20 Jahren.
Was waren denn die drei großen Hits?
Crazy? Also, Amazing. der sich genauso wie Crazy anhörte.
Ja. Und dann natürlich später nochmal, und dann wird es wirklich richtig schlimm, der Titelsong zu Armageddon mit Bruce Willis.
Don't Wanna Miss a Thing.
Genau, ja.
Ganz schlimm. Könnte auch, wie heißt das, Bryan Adams sein.
Ja. Also nicht dass Aerosmith per se besser wäre als Bryan Adams.
Nee, kann man wirklich nicht behaupten.
Aber es gibt ja wirklich so Leute, die in den 70ern groß geworden sind, die Aerosmith tatsächlich irgendwo eine gewisse Kredibilität entgegenbringen.
Ja, ich habe ja auch schon öfters Gespräche mit älteren Menschen, also noch älteren Menschen, die mir immer von der Größe des Frühwerks von AC/DC oder den Scorpions erzählen. Aber das, ich glaube, man muss dabei gewesen sein, um diskutieren zu können. So, warum haben wir uns die Seite markiert?
Weil hier zwei wunderschöne Wortspiele in den... Also eine weiß ich überhaupt nicht, ob das ein Wortspiel ist, aber doch, genau.
Doch, der Künstler heißt Ich-Zwerg.
Der Künstler heißt Ich-Zwerg und deswegen schreibe es natürlich nach einer Überschrift, die heißt Ich-Zwerg, du Riese.
Jeweils mit Bindestrich.
Ja. Und dazu gibt es eine deutsche... Ihr dürft raten, was für eine... Was für eine sehr beliebten Musikform die entspringt. Und die heißt nämlich Da Skardel.
Und man muss vielleicht noch dazu sagen, dass das S von Das und das KA von Kartell ist in einer anderen Type und ein bisschen größer. Also vielleicht reicht das als Tipp. Deswegen wollen wir jetzt auch die Top 5 unserer beliebtesten 5 Ska-Bands, also mit einem besonders bescheuerten Namen, eigentlich nennen. Aber mir fallen eigentlich nur die Skatterlights spontan.
Also ich glaube, es gibt auch einige Skaos. Und wenn nicht, warum muss es eigentlich gehen?
Why not, ja.
Wobei die Skatterlights eigentlich eine gute Band sind, muss man sagen.
Ja, das war deswegen vielleicht ein schlechtes Beispiel. Ja.
Aber auch schön, was die, also was 1997 noch praktisch als Durchbruch galt. Und wie sehen die Zukunftspläne bei diesem Skardel aus? Die Band will auf einem Sampler vertreten sein und den Bekanntheitsgrad vergrößern, indem sie in Süddeutschland spielen.
Oh, okay. Ja. Also gehen wir mal davon aus, dass die aus Norddeutschland
kommen. Kommen scheinbar aus Münster.
Ah, okay, das ist natürlich schon sehr nördlich. Ich glaube, zu dem Thema mit beliebten Samplern haben wir später auch noch eine News. So, dann der absolute Geniestreich. Eine Seite weiter, wenn wir blättern, kommt der Hörtest regional. Also das sind die Plattenbesprechungen, die wahrscheinlich eher in der Demoszene angesiedelt sind. Und die beiden Seiten sind quasi um 90 Grad gedreht. Das heißt, wenn ich die komplette Zeitschrift aufklappe und dann so hochdrehe, so ungefähr wie die Playboys immer in klischeebehafteten Filmen angesehen werden, so hochkant, dann kann ich diese Plattenkritiken von oder über zum Beispiel Tulip, die singende Tulpe, oder One Step Divine lesen. Das Album von Tulip, der singenden Tulpe, heißt übrigens Im Heiligen Land, / In the Holy Land. Eine polyglotte Band. Mit großem Erstaunen haben wir vorhin festgestellt, dass es bereits 1997 und vielleicht sogar noch früher die beliebte Rubrik Platten vor Gericht im Intro gab.
Und mit sehr großer Freude haben wir festgestellt, dass erstens Blur vor Gericht stehen und zweitens Mark O. Richter ist. Und Mark O. ist auch knallhart und sehr ausführlich in seinem Urteil über Blur, also die gleichnamige Blur-Platte mit Beetlebum und Song 2, und sagt 4 von 10 Punkte und...
Geht so. Aber immer noch besser als schuldig oder unschuldig.
Ja. Was er dagegen super findet, ist Foxy Brown, kriegt die höchste Note von Mark O. Und heißt ganz klar, einfach cooler Hip-Hop zum Autofahren.
Ja, der Sieger der Plattenvorgericht-Episode ist Hans Platzgummer übrigens mit Aura Antarktika. Oder heißt doch Antarktika?
Ja, Antropika.
Antropika. Ich kann das nicht lesen von mir aus. Bekommt 6,71 Punkte im Durchschnitt und letzter mit 2,86 Punkten wird Bounty Killer mit My Experience. Und Experience wird natürlich mit X am Anfang geschrieben.
Übrigens nur ganz knapp vor Offspring, über die, an denen auch Mark O. kein gutes Haar lässt, nämlich 2 von 10, Mischung aus Bad Religion und Nirvana. Nichts Neues. Wo man mal ganz ehrlich sagen muss, hat er gar nicht so Unrecht. Also Ich finde zwar, dass die X-Nay on the Hombre, über die wir hier sprechen, also das Folgealbum nach Smash, da ist dieser Nirvana-Einfluss nicht mehr so drin, aber tatsächlich auf der Smash, wie hieß denn der Hit?
Das mit Na-Na-Na-Na-Na. Ja. Ja. Also, das war Life is Life, was ich erinnere.
aber der hat natürlich tatsächlich was Nirvana-haftes. Was ich auch gerade sehe, unsere alten Freunde von Creme 21 haben auch geurteilt.
Wie hieß der ganz große Hit von Creme 21?
Wann wird es mal wieder Sommer, das Cover? Wann ist die?
War das von denen?
Ich glaube schon. Kann
schon sein. Ich sehe auf jeden Fall genau die CD vor mir, die ein Freund von mir hatte. Die waren so einem weißen Jewel Case. Das eigentlich den Namen Jewel Case gar nicht verdient, weil es eben nicht durchsichtig war.
Ärgerlicherweise volle Punktzahl für Blur. Wenn man bei Offspring einfach nur kopfschüttelnd davor steht und sagt, was soll das? 3/10.
Aber ganz schön viele Platten sind da besprochen worden.
Ja, weil, wie der Motor vorhin schon gesagt hat, wir sitzen wirklich direkt davor und es ist trotzdem fast nicht zu lesen, weil die Typografie so klein ist, also
ich glaub,
7 Punkte oder so.
Ja, ich glaube, die Schriftart bei Platten vor Gericht ist auch wirklich noch mal kleiner als im normalen Fließtext. Es sind tatsächlich 19 Platten, die Teilnehmer darüber besprochen haben. Also das war dann doch eine ganz schöne Arbeit. Ich schaue jetzt gerade mal durch. Pavement auf Platz 2. Ja gut, das ist wirklich nicht so ganz meine Plattensammlung, obwohl das meine Zeit war.
Also man muss schon echt sagen, dafür, dass Mark O. Die Art von Musik gemacht hat, ist er ziemlich hart im Urteil. Stereo Total, 3/10 Punkte von Mark O. bekommen. Eine Mischung aus neuer deutscher Welle, Rock, Techno und Schlager. Lustige Idee, aber nicht mein Ding.
Silverchair ist übrigens auf dem drittletzten Platz und das ist schon erstaunlich. Freakshow, das war das zweite Album, wenn ich mich richtig erinnere. Und es gilt eigentlich schon als recht gutes Werk. Also es war die erste Platte nach Frog Stomp, die übrigens in Bayreuth immer nur Frog Stone hieß, weil ich anscheinend den Titel irgendwie falsch von der CD abgeschrieben hatte. Und nachdem man sich damals ja noch Platten auf Kassette dann weiter überspielt hat, hieß die dann bei jedem Frog Stone, bis ich irgendwann mal feststellte, dass die Schrift wohl doch was anderes bedeuten könnte.
Was mir gerade auffällt, es ist im unteren Mittelfeld tatsächlich auch eine spätere Indie-Rock-Legende, glaube ich, kann ich anders sagen, Build to Spill zu finden, mit Perfect From Now On, was ja eigentlich auch ihr großes Album ist, nicht so gut wegkommt, gerade mal so 5,0 im Schnitt. Und hier zum Beispiel der nette Dero von Umf sich auch urteilt und sagt, also das erste Stück erinnert mich ein bisschen an die Pumpkins. Jetzt klingt es aber wie Cranberries. Die Pumpkins liebe ich, die Cranberries hasse ich. So, also, vielleicht einfach was anderes essen dann. Vielleicht Fleisch oder so. Sieht für mich eh mehr so als Fleischesser aus, der Umf-Typ.
Ja, sieht so aus.
Hat Umf auch mal einen Mindset in Deutschland, gell?
Der neue Gott? Nee. Das lief immer nur in der Indie-Disco-Diskussion. Ich bin der neue Gott. Hatte ich, glaube ich. Was war der große Hit?
Ich weiß es nicht mehr, aber da glaube ich, sind sie so langsam in Richtung so Pop-Dingen gegangen.
Ah, ja.
Aber
ja, Umf Nummer 1 Hit.
Genau.
Interessant ist auch, einer der Teilnehmer ist eigentlich eine gespaltene Persönlichkeit. Es sind nämlich zwei Personen. Und zwar steht der MTV nur als Titel da und besteht aus Kimsey. An die erinnere ich mich noch, obwohl die eigentlich schon lange verdrängt wurde. Und wer ist denn Boris Evenstein?
Kenne ich auch nicht. Weil die Kimsey blonde kurze Haare.
Ja.
Jedenfalls sind die ziemlich, sehr, sehr positiv, weil sie über 10 und 10 plus geben, aber dafür Build to Spill hassen. Zum Beispiel sagt hier die Kimsey, wenn die Bee Gees Rockmusik machen würden, es klänge so. Auch interessant.
Okay. Wäre mal interessant, nur das Urteil zu hören und dann einzuschätzen, wie viele Punkte das sind.
Ja.
Das ist auch interessant. Creme 21 wiederum. Bespricht Silverchair, sinnloses Geprügel, Nevermind, bedeutet ein Punkt. Dann bei The Offspring, was soll das? 3 Punkte. Klingt für mich nicht so ganz schlüssig, um ehrlich zu sein. Für die Intro selber ist Freakshow von Silverchair übrigens ein Spektakel, also eine dieser Platten, die sie besonders herausheben, die dann eine eigene Box bekommen. Leider bei der Intro, wie auch bei anderen Musikmagazinen, gibt es keine Punktezahlen bei den Rezensionen. Sonst könnten wir da jetzt schön durchgehen und irgendwelche Klassiker, die zu niedrig bewertet wurden, ja, so nachträglich als Fehler outen, aber das entfällt leider an der Stelle. Hast du...
Ich habe in der Zwischenzeit nachgeguckt. UMPF hatten tatsächlich eine Nummer 1 in 2004, gar noch nicht so lange her, und zwar mit Augen auf. Irgendwie immer noch nichts. Ich kann mich an das Video so dunkel erinnern. Und wie war der Song, den du meintest? Weil
es der neue Gott.
Achso, weil es gibt Gott ist ein Popstar von 2006.
Ich glaube dann auch, dass der Song, den ich meine, von irgendeiner anderen angegothigten Popband stammt. Augen auf, ich komme. Keine Ahnung, ich kenne mich mit Pop-Charts wirklich nicht aus. Ja. Ich glaube, wir müssen mal wieder eine News verlesen.
Ich würde sagen, passend zu unserem gerade Thema haben wir hier Deutschlands meistverkaufte Alternative-Sampler-Reihe legt mit Crossing All Over Volume 5 nach. Für die wohl immer noch existierende Jump-Around-Gilde gesellen sich wieder einmal eingängige Liedchen von den Sampler-Daueraspiranten wie Dog Eat Dog und den H-Blocks zu Stücken wie Type On Negative und Life of Agony. Die Veröffentlichung steht für Mitte Februar an.
Ich wusste gar nicht, dass die Jump-Around-Ära jemals zu Ende war. Also in Bayreuth.
In Deutschland nicht.
Oder ich wollte jetzt sagen, in Bayreuth nicht, aber wenn Christian sagt, in ganz Deutschland nicht, dann ist es wohl so. Und ich meine, gerade die H-Blocks, die kommen jetzt auch wieder.
Ich glaube auch, dass die heißt das Sandra Nasic
von den Apes? Oh, die Apes.
Dass die in 20 Jahren im Preis der Deutschen Buchmesse gewinnt.
Ja, das wäre eigentlich nur gerecht.
Ja, aber dann erreicht sie niemand und kann dann doch nicht verliehen werden.
Was das für ein Festival wäre, so ein Crossover-Revival-Festival in Deutschland.
Ich glaube, das würde funktionieren.
Mit H-Blocks und den Apes und dann noch Clawfinger dazu, sind zwar nicht aus Deutschland, ist aber scheißegal. Die habe ich damals, also genau in der Zeit, wo diese Intro erschien, glaube ich, bei jedem Festival gesehen. H-Blocks, Clawfinger ging eigentlich immer.
Die beiden Hits von H-Blocks?
Rising High, Move Y'all. Also nur Move hieß es natürlich. Aber die hatten schon noch einige. Es gab doch dann noch also diese schreckliche Ring of Fire Coverversion. Ich meine sowieso einer der überflüssigsten Songs von Johnny Cash. Oder vielleicht der überhörtesten Songs. Ja. Und dann gab es noch dieses How Do You Feel, hieß das, glaube ich, wo die Motorräder in diesen Kugeln um...
Ich kann mich das Video erinnern.
Ja. Ja.
Das habe ich übrigens mal live gesehen, so ein Ding mit den
Motorrädern. Ohne den H-Blocks, ne?
Nee, ohne H-Blocks, Gott sei Dank. Das war nämlich ziemlich geil irgendwie. Also, man denkt es nicht, aber hat es schon was, wo man sagt, okay, so Traveling Freak Show mäßig.
Aber ich meine, ist das eine Kunst? Kann da was schiefgehen? Ich meine, man kommt ja schwer vom Weg ab. Das ist ja relativ eingeschränkt, die Möglichkeiten, die man da drum hat.
Es sieht trotzdem irgendwo beeindruckend aus, weil die halt dann so quer in der Luft liegen. Aber vielleicht ist es auch total simpel. Ich meine, ich kann nicht mal Fahrrad fahren. Was weiß ich schon.
Neben den Plattenrezensionen gab es auch damals schon Buchrezensionen in der Intro. Und mit Erstaunen haben wir gerade gesehen, dass dort Please Kill Me, die Oral History des US-Punk, oder ist richtig, das ist eher die
US-Punk-Seite. Ja, die US-Seite,
ja. Das hätten wir beide eher 5 bis 10 Jahre später reingesteckt.
Ja, aber vielleicht ist das...
Nee, es ist schon logisch eigentlich. Weil das Teilbildbuch ist Anfang der Nullerjahre rausgekommen.
Naja, das war auf jeden Fall
früher. Und das war sicherlich eine der Vorlagen dafür. Also mit ein bisschen Nachdenken kommen wir schon drauf. Aber ich finde es immer erstaunlich. Also wir hatten es ja vorhin, das ist zwar jetzt 97, aber wenn ich zu dir sage 1996, was fällt dir da als erstes dazu ein?
96?
Ja, generell.
Europameister.
Ganz genau. Ja. Und so geht es mir auch. Also ich muss mich öfters dafür rechtfertigen, dass ich Dinge zeitlich immer relativ gut einsortieren kann. Aber das fällt mir relativ leicht, weil ich immer Fußball, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften so als Anhaltspunkt habe. Und also wenn jemand zu mir sagt, oh 2002, was war denn da? Dann überlege ich kurz. Dann sage ich, ja klar, da war die Weltmeisterschaft in Asien, also Südkorea und Japan. Und dann kann ich anhand dessen so ungefähr einordnen, was da sonst noch war. Und deswegen ist es für mich immer, also einerseits zwar immer ein Rätsel, wie das andere Leute machen, vor allen Dingen aber immer ein Ärgernis, wenn man jetzt zum Beispiel über Bands spricht. Also gut, wir haben natürlich mit Please Kill Me gerade auch ein bisschen geoutet, aber wenn ich jetzt zu jemandem sage, wann war denn die große Zeit von Prodigy, sowas wie Poison und so. Und dann sagt jemand zu mir 2004, also liegt er wirklich 5, 6, 7, 8 Jahre daneben. Dann, also sowas macht mich fertig, sowas passiert mir eigentlich nie, würde ich sagen. Kennst du das Phänomen?
Ja, also ich glaube schon auch, dass Fußballturniere so ein strukturierendes Element sind. Ja? Also das, man hängt, man bleibt da auf jeden Fall dran hängen, dass man alle 2 Jahre irgendwas hat, wo man weiß, den Sommer war das und damit ist ja irgendwie die Musik auch wieder verbunden.
Genau. Also wie du vorhin schon sagtest mit Don't Look Back in Anger, das ist bei mir auch ähnlich. Depeche Mode ist ja so eine meiner Lieblingsbands und so das erste Mal, dass Depeche Mode so omnipräsent war, das war 1984, weil das eben die Moderationsmusik oder die Begleitung zur Berichterstattung über die Olympischen Spiele in Los Angeles war. Und dadurch wahrscheinlich auch auf Platz 1 gekommen. Mhm. Ich glaube, auch war auch lange Zeit oder ist eventuell sogar noch die einzige Nummer 1, die Depeche Mode in Deutschland hatte.
Echt?
Soweit ich weiß schon, ja. Also zumindest war es das bis vor 15 Jahren. Und ich glaube nicht, dass
weil jede Mode-Single doch praktisch in die Top 10
sollte man denken, ja. Gerade so Sachen wie Master and Servant oder so, ja. Sind ja auch recht präsent. Okay. Oder Enjoy the Silence.
Das war Nummer 1, 100%.
Ja? Ja, das wollen wir klären.
Gut. Was mir gerade aufgefallen ist, in der Buchrezensionsecke, die übrigens C-Test heißt, ist tatsächlich 1997 ein Buch von Holm Friebe rezensiert.
Also Holm Friebe hat die Rezension geschrieben?
Nee, von Holm Friebe.
Was? Das Buch
Haarige Eisen, die wunderbare Welt von Luke und Trug. Holm Friebe, muss man vielleicht sagen, falls es nicht noch einen Holm Friebe gibt, was mich sehr wundern würde, ist der große Bruder von Jens Friebe, der sicherlich den meisten bekannt ist. Und Holm Friebe ist selbst auch Autor in dieser aus der Zentralen Intelligenzagentur gemeinsam mit
Sascha Lobo,
Katharina Passig, also aus diesem Kreis. Deswegen auch sehr gerade überrascht. Es scheint ein, wie die Intro schreibt, hier finden wir Antworten auf die Fragen nach dem Unsinn des Lebens, die sich schon jeder noch nie gestellt hat. Ein Buch also, das uns etwas geben kann, bis auf eine Antwort. Was sind haarige Eisen? Der Beginn einer großen Karriere für Holm Friebe, wiederentdeckt im Februar 1997 beim Intro-Magazin. Schön auch, direkt daneben, eine Rezension von Dietrich Dietrichsens Werk Politische Korrekturen, das mit dem lapidaren Satz endet. Leider nichts Neues aus der Denkwerkstatt des Herrn Dietrichsens. Ja, da war die Intro früher mal ein bisschen streng, wenn jemand nicht ihr Niveau erreicht hat.
Was ist denn das? Ist das ein Fußballfanzine oder sieht das nur von hier so aus?
Ich glaube, es ist ein Fanzine über Musik, das aussieht wie ein Fußballfanzine.
Okay, da wurden tatsächlich Fanzines besprochen, aber nichts aus unserem direkten Umfeld, das Ox-Magazin. Oder heißt es okay?
Nee, Ox. Gerne hätte ich allerdings die Bierfront 296 gelesen.
296 ist natürlich schon ambitioniert, also erscheint offenbar häufiger. Und wenn man überlegt, dass es im Februar 97 ist, würde ich mal so auf 2 Ausgaben drehen. Man wühlt sich dann noch durch diverse Konzertberichte und dann kommen wir endlich zu dem Teil, weswegen wir hauptsächlich diese Intro ausgewählt haben, nämlich den Leserpoll 1996. Eine einzige DIN A4-Seite und auf der finden sich auch noch die Redaktionscharts. Das spricht schon mal dafür, dass die Charts relativ übersichtlich sind, also zahlenmäßig sehr verkürzt, mal kurz aus heutiger Sicht. Der normale Ablauf bei Publikationen wie Intro, Musik Express und dergleichen ist, dass der Redaktionsjahrespoll schon im November, spätestens im Dezember erscheint.
Also ich kann gerade sagen, wir haben jetzt was neu?
Heute haben wir den 20. Oktober.
20. Oktober und ich habe gestern E-Mail bekommen vom Musik Express, dass ich bis nächsten Freitag meine Top 10 abgeben muss. Von daher, also man hat dann bis, gut, ich meine, man hat manche Alben ein bisschen früher, bevor sie tatsächlich veröffentlicht werden, aber trotzdem ist dann eigentlich nur bis Mitte Oktober, dass man praktisch Alben hören kann.
Also man muss schon sagen, dass ich es in den letzten Jahren so eingeschärft hat, dass einfach zwischen November und Januar keine relevanten Platten erscheinen, sondern zum Großteil nur Sampler und Live-Alben und Singles-Collections und dergleichen, die dann halt als Weihnachtsgeschenke hauptsächlich dienen sollen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich absurd, dass man sich dieses komplette Vierteljahr da nimmt, um irgendwelche Dinge zu veröffentlichen. Und teilweise führt es dann halt auch so zu schönen Missverständnissen, wie bei dem einen Strokes-Release, über das wir ja heute noch streiten. Das ist, glaube ich, am 29.12. erschienen.
Genau, First Impressions of Earth.
Und wir haben da eigentlich ein Jahr lang mit Streitereien verbracht, ob das jetzt zum alten oder zum neuen Jahr gerechnet werden muss.
Weil im großen Modehaus Jahres voll, das eben meiner Meinung nach zu schlecht abgeschnitten hat, weil ein Jahr haben es zu wenig Leute gehört und im nächsten Jahr haben sich zu wenig Wellen trauen, weil der König gleich wieder sonst mit Verlies gedroht hätte.
Oder er hat es halt einfach rausgestrichen, kann auch sein, dass das der Grund war. Okay, und dann sieht es eben meistens so aus, die Redaktion veröffentlicht da ihre Favoriten, sagen wir mal im November. Natürlich auch über 2 oder 3 Seiten verteilt, weil ja mindestens die Top 30 genannt werden muss. Gerade bei den Singles hat sich es auch etabliert inzwischen, dass was völlig Indie- oder Genre-Fremdes auf Platz 1 gewählt wird. Also gerne mal Rihanna oder Beyoncé, um die Leser zum Schäumen zu bringen. Also bei mir funktioniert das auf jeden Fall immer hervorragend. Und dann im Anschluss an die Singles und Albumcharts folgen dann meistens noch 5 bis 10 Seiten, wo jeder Redakteur nochmal seine Favoriten nennt. Ja, und dann kurz darauf, also so 2, 3 Monate später, werden dann eben die Lasercharts veröffentlicht, die eben inzwischen nicht nur aus Singles und Alben bestehen, sondern wo dann eben auch das beste Fanzine und das beste Modelabel ist auch ganz wichtig, eben wieder für die Anzeigenkunden. Und so wird dieser ganze Prozess ein bisschen entzerrt, aber auch entwertet, meiner Meinung nach. Hier haben wir das alles ganz toll auf einer DIN A4-Seite.
Genau, in der kleinsten denkbaren Schrift. Und deswegen finde ich sehr schön, dass tatsächlich in der Rubrik schrecklichstes Erlebnis mit Intro neben Platz 3 das Layout-Konzept, Platz 2 das Magazin war wegen der großen Nachfrage zu früh vergriffen, auf Platz 1 ist aufgrund der extrem kleinen Schrift beim Entziffern der Konzertdaten zu erblinden.
Ich kann es absolut nachvollziehen und in den Jahren, in denen ich am Intropol teilgenommen habe, habe ich auch immer das als negativen Punkt am Magazin genannt. Hat nichts viel genützt, wie wir heute 20 Jahre später wissen.
Was wirklich schön ist an den Jahrescharts, die mir jetzt beim Überfliegen aufgefallen ist, dass neben den besten Songs, besten Alben, besten Bands, so das Klassische, dass auch schön absurde Sachen wie unentbehrlichste Legende 96, peinlichster Lieblingssong und ein Grund, warum Rock'n'Roll noch immer nicht tot ist, auf den ihr euch freuen könnt, genauso wie auf ein Duett, auf das die Welt wartet. Ja, aber beginnen wir doch mal mit der etwas, finde ich, überraschenden, wobei eigentlich nicht, ich hätte es eher in Visions erwartet, sage ich ganz ehrlich, aber wenn ich das so durchlese, muss ich sagen, das Intro wahrscheinlich die Leserschaft hatte, seit 1997 schon die Leserschaft hatte, die Visions die nächsten 15 Jahre mit sich rumschleppen musste. Ja. Denn Lieblingsalbum Nummer 1 war tatsächlich 1996 Tool, Anima,
ja.
Und also, Platz 2 Pearl Jam.
Ja, also gerade Tool ist wirklich erstaunlich, weil das meiner Meinung nach eine ganz klare Visions-Band ist, ähnlich wie Kaius. Also Bands, die durch Visions einerseits sehr gepusht wurden, was ja in Ordnung ist, die aber meiner Meinung nach nur durch Visions überhaupt stattfanden. Also das hat mich auch sehr überrascht. Pearl Jam kann ich noch nachvollziehen, aber Tool ist natürlich schon sehr erstaunlich.
Auf 3 und 4 würde ich dagegen sagen, so gefühlt klassische Intro-Bands, Beck mit Odelay. Was übrigens in dem Jahr NMI, Album des Jahres war, was ich komischerweise weiß. Und auf Platz 4 Tokotronic mit Willkommen, um uns zu beschweren.
Das ist eigentlich auch, na gut, 97, da war Tokotronic. Willkommen, um uns zu beschweren, war das dritte Album, oder?
Ja,
also halt mit dem Zwischenalbum nach der verlorenen Zeit. Also das zweite richtige Album, sagen wir mal.
Ich finde ja tatsächlich, also für mich ist wirklich auch das könnte jetzt ein großer Exkurs werden, aber mein Lieblings-Tronic-Album immer noch Wir kommen, um uns zu beschweren und die K.O.K.
Ja, also bei mir ist es so, dass ich erst ein bisschen später eingestiegen bin bei Tokotronic, also vielleicht zu der Zeit da. Und deswegen sind die ersten Alben, die verschwimmen so ein bisschen. Also das erste für mich wirklich neue Album, das ich dann zum Erscheinen gekauft habe, das war die Es ist egal, aber. Aber die 2,5 Alben vorher, das ist alles so eins für mich. Also da könnte ich jetzt nicht ein Album so rausstellen. Bei der Akao, okay, das ist ein ganz extremes Album in meiner Tokotronic-Geschichte, weil das so eine Phase war, wo ich aus irgendeinem Grund weniger Musik gehört habe. Und deswegen ist das ist fast wie ein blinder Fleck für mich. Also ich lege das immer mal auf und ich kenne die Songs natürlich, aber ich habe da so gar keine Beziehung dazu. Das ist wirklich... Ja, genau. Aber das ging wirklich erst danach dann wieder so aufwärts. Deswegen ist vielleicht auch das Weiße Album für mich eigentlich so das prägendste.
Das wiederum ich eines der schwächsten.
Ja,
mag die Produktion nicht.
Das, ja, es ist schon sehr schwankend, weil natürlich die zwei Singles, also This Boy is Tokotronic und ich wollte eigentlich Let There Be Rock sagen, aber das ist ja auf K.O.P. Und High Freaks, die waren auch so omnipräsent, dass man sich da auch ein bisschen tot dran gehört hat.
This Boy, finde ich.
So. Ja, also This Boy. Das
ist noch präsenter als heutzutage.
Ja, da gab es ja sogar zwei Singles dazu. Auch mit der Sailor Man Cover Version, das war relativ gut. Und die High Freaks Version, die haben sich auch leicht unterschieden. Mhm. Also es gibt die eine Version, da würde man And We Walked Through Time and Tide Like Freaks, das ist so zusätzlich zum Refrain mitgesungen. Das fehlt in der, ich glaube, das fehlt in der Albumversion und auch in der Standard Maxi. Das sind aber auch eher so Songs wie Free Hospital. Das ist eher so mein Favorit.
Schön auch. Also ich finde fast ein bisschen überraschend, wie. Also gerade, weil wir ja vorhin gesagt haben, Intro, kostenlos, Leserschaft, erreicht er dann vielleicht doch breiteres Publikum. Dass Tokotronic da so weit oben sind, auch die Sterne auf Platz 8 immerhin.
Mit Posen
ja, okay. Finde ich doch überraschend. Zum Beispiel überraschend weit unten wiederum ist Weezer mit Pinkerton. Hätte ich jetzt gedacht, das wäre für Intro, vor allem weil es Pinkerton auch wirklich, man kann Weezer auch ganz scheiße finden ab dem zweiten Album, also ab dem dritten, vielleicht war vielleicht auch noch okay. Ja. Aber Pinkerton ist wirklich ein tolles Album.
Ja, aber ich glaube, Pinkerton wird immer nur in der Retrospektive so großartig wahrgenommen. Das war für die Leute, die das blaue Album Teil 2 erwartet haben, war das ein ziemlicher Retter.
Interessant ist, beste Newcomer-Band 1996, also was man 1996 dachte, hey, da ist aber jetzt was total Geiles, Freshes da, das haben wir so noch nie und das haut mir jetzt weg. Cooler Shaker.
Okay.
Direkt vor Garbage.
Okay, also Garbage könnte ich nachvollziehen. Das war damals echt ein großes Ding. Erste Album, auch das Beste der Bandgeschichte, meiner Meinung nach. Aber Cooler Shaker ist natürlich schon ein Statement, weil mehr Retro und 60s
geht gar nicht,
Indian Quatsch.
Ich finde, also ich konnte halt diese Indian-Dinger, glaube ich, ist Tapa, Song, nicht leiden. Aber so die, also diese, gerade die orgel-rockigen Songs, die so dann ein bisschen so ein Mod-Psych-Rock-Ding gingen, was man heutzutage wahrscheinlich sagen würde, was man damals gar nicht so auf dem Schirm hatte, die sind, glaube ich, besser als man denkt. Aber Cooler Shaker sind halt, glaube ich, auch, weil Christopher Mills so ein totaler verrückter Depp war, auch so schnell einfach als komische Idioten und lächerliche Musik abgestempelt worden. Von daher ist das ganz interessant zu sehen, dass man 96 tatsächlich dachte, hey, das ist eine aufregende Band. Also, aber würde man halt jetzt überhaupt nicht mehr denken, dass die 96 halt scheinbar so das heiße neue Ding gewesen sind.
Vielleicht war das einfach auch nur so eine Verzweiflung in der Post-Britpop-Phase. Jetzt wieder das nächste Ding aus Großbritannien, was so ein bisschen anders, aber schon so ähnlich ist.
Wobei man sagen muss, wenn man sich jetzt anschaut, in den Lieblingsalben ist kein einziges Britpop-iges Album drin. Also da heißt, Intro war scheinbar 96 echt kein Britpop-Fan. Übrigens, die Newcomer Bands sind noch ganz interessant. 1, Cooler Shaker, 2, Garbage. Auf Platz 3, Eels. Treffer, würde ich sagen. Auf Platz 4, Ash. Würde ich sagen, Tok Tok Tok, Deutschland. Die haben wir mitbekommen.
Später.
Eigentlich schon das Jahr davor da gewesen. Auf Platz 5, Nadasurf. Wie wir wissen, Berufsjugendliche. Und auf Platz 6, ich noch nie gehört, China Drum.
Sagt mir auch nichts. Ich kenne China White, die haben früher mal in Drogau gespielt. Aber ich glaube.
Ich kenne China in Your Hands von T-Pau.
T-Pau. T-Pau ist übrigens eine vulkanische Priesterin, glaube ich. Kommt in der Folge vor Amok Time im Original, wo Spock in seine 7-jährige Ponfar-Phase gerät, also diese quasi Geschlechts. Reihe für Zyklus, der alle 7 Jahre bei den Vulkanen stattfindet. Die Folge ist in Deutschland komplett umgeschnitten worden, um die ganzen sexuellen Anspielungen rauszukriegen und hat ja auch einen völlig anderen Verlauf und Ende.
Kleines und Trivia, das, obwohl man gar keine Nazis
und deshalb obwohl keine Nazis drin vorkommen. Also man hat sich sehr an der Original Series vergriffen, nicht nur an den Nazi-Episoden. Die waren auch, glaube ich, immer so 5 bis 6 Minuten gekürzt und deswegen mussten ab und zu solche Twists da reingebaut werden.
Jürgens, jetzt erst und auch gleichzeitig zum ersten Mal in meinem Leben auf China in Your Hands von T-Pau getanzt, und zwar um 4 Uhr nachts auf dem Reeperbahn-Festival mit dem Alex Gradl im Stadiger. Shoutout.
Shoutouts zum Stadiger. Und irgendeine Wette verloren?
Nee, aber total weirdes DJ-Set, das eigentlich Punk, Post-Punk aufgelegt, also Gang of Four und sowas. Und irgendwo dazwischen China in Your Hands von T-Pau.
Ja, und ich hätte gedacht, dieses Post, dieses ironische Abfeiern irgendwelcher Pop-Hits wäre schon vorbei.
Ja, war bei mir auch nicht ironisch, sondern betrunken.
Okay. Betrunken ist ja auch das bessere ironisch. Ist das eigentlich die Born Slippy Single, die ich da die ganze Zeit
ja, so... Ja, bester Song 96. Das kann, und, oh, das finde ich aber auch, die ersten drei kann man unterschreiben. Also Platz 1, Underworld, Born Slippy.
Ja.
Platz 2, Firestarter von Prodigy. Sicherlich 96, auch wenn ich Breeze immer lieber mochte. Ja. Aber auf jeden Fall keine
Frage. Ich denke, es hat damit zu tun, dass die sich ja so lange mit ihrer Platte Zeit ließen, mit der
Fight of the Land.
Die haben zwei oder drei vorher Singles und wirklich eher so ein Jahr vorher. Ja, und ich denke, Firestarter war da die erste.
Ja. Und auf Platz 3 tatsächlich die Sterne mit Ruiniert.
Das ist also sagen wir so, das wirkt ein bisschen unglaublich, aber da kann ich auch wieder in der Erinnerungskiste wühlen. Wer die bei meiner letzten Motorshow war, kennt die Geschichte auch schon. Und wer mich sonst kennt, kennt die Geschichte auch. Aber egal. Ich habe 96 die Sterne zum allerersten Mal gesehen. Das war im Hirsch in Nürnberg. Und als wir da zu dem Konzert gefahren sind, kannte ich von den Sternen genau eine Zeile. Und die lautete, was hat dich bloß so ruiniert? Ansonsten hatte ich noch nie einen Song von den Sternen gehört, ein Album oder sonst irgendwas. Und der Satz war nur deshalb bekannt, weil auf MTV wirklich pausenlos ein Werbespot für das Album Posen lief. Oder vielleicht sogar für die Single. Und ich denke, das hing damit zusammen, dass die Sterne damals für kurze Zeit bei einem Major waren und da relativ viel Budget in die Werbung gesteckt haben. Und wir sind dann zum Konzert gefahren, haben uns das angeguckt, haben natürlich die ganze Zeit auf Was hatte ich bloß so ruiniert gewartet, weil es ja das Einzige war, was wir kannten. Und ich weiß auch noch, das Konzert begann damit, dass Frank Spilker auf die Bühne ging, seine Gitarre anstöpselte und noch Soundcheck machte und im Hintergrund schon dieses Instrumental Unter Geiern 2 lief, was auch auf dem großen Album ist. Und das war echt eine bizarre Situation, weil man wusste nicht so richtig, ist das jetzt schon das Konzert oder was passiert da gerade? Und mir hat das Konzert nicht besonders gefallen, das kommt auch noch dazu. Und ich habe mir aber trotzdem die CD auf dem Konzert gekauft und dann schon beim Heimfahren im Auto, weil damals hatte man ja noch CD-Player im Auto, da hat es dann irgendwie gekickt. Also da hat es mehr gekickt als beim Konzert selber. Aus heutiger Sicht nicht nachzuvollziehen für mich, weil die Sterne wirklich einer meiner liebsten Bands sind. Also habe ich immer verfolgt.
Das war schon, also für die Posen ist klar, die Platte von den Sternen.
Ja, also in der Gesamtheit wahrscheinlich schon. Ich bin ja einer der wenigen, oder wären wir wieder beim Thema von unserer Nuller-Sendung, drei Dinge, die niemand mag, du aber schon, das wäre bei mir das 24-7-Album von den Sternen, das Disco-Album sozusagen. Das finde ich wahnsinnig gut und das ist, glaube ich, nicht so sonderlich gut angekommen. Sie mussten bei den Aufnahmen ihren Organisten feuern, weil der den Weg nicht mehr mitgehen wollte. Und ich habe sie zu der Zeit auch mal live bei einem Festival gesehen. Und da haben die neuen Songs, also die damals neuen Songs, überhaupt nicht funktioniert.
Ich finde aber jetzt gerade im Rückblick, würde ich sagen, ist das letzte gute Steiner-Album.
Sag mal, das letzte, das irgendwo aus einem Guss war. Also Konzeptalbum ist der falsche Begriff, aber...
Weil ich fand das letzte zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es hieß.
Flucht in die Flucht.
Mhm. Da waren schon gute Songs drauf, aber das war so ein Kuddelmuddel an Stilen und hatte keinen Fluss in sich, dass das dann doch ein bisschen enttäuschend war für das, was wir was die Sterne sonst so hatten. Weil ich meine, die hatten ja auch nach Posen und die interessanten, so was so die großen Alben wahrscheinlich sind, mit Das Weltall.
Das Weltall ist zu weit, der Rest ist
schon. Super Platte und sowas. Also,
Räuber und Gedärm hat, glaube ich, auch einen sehr guten Ruf.
Ja, ja.
Also bei mir ist es eigentlich so, die Alben nach Wo ist hier, würde ich mal sagen, die finde ich alle nicht ganz so schlüssig, bis auf die 24-7 eben. Aber es waren schon immer Hits irgendwo drauf. Und halt immer auch Hits in einem überschaubaren Rahmen. Also die sind halt nie in diese Sportfreunde oder sonst was Falle getappt.
Ja. Spiegel ist ja auch ein super Typ, der auch einfach mit Rückgrat wirkt. Also so,
genau.
Schön übrigens, apropos Rückgrat, ein Duett, auf das die Welt wartet, auf Platz 1, Johnny Rotten und Peter Graf,
okay.
Baba von Steffi,
ja.
Covern Abbas Money, Money, Money.
Okay, das war gerade, zu der Zeit haben die Sex Pistols gehabt, so eine
Pseudo-Million. Genau, ja. Filthy Lucre hieß, glaube ich. Ein
war das
schnöder die, Mammon?
Gab es da nicht auch irgendwo bei München oder so, so ein Open Air, wo dann auch Prodigy, glaube ich, als Vorband gespielt hat für den Sex Pistols? Also so ein ganz weirdes Line-Up. Müssen wir mal recherchieren, das ist aber nicht so wichtig, dass wir es
jetzt. Wobei, ich meine, ich muss sagen, zu dem Reunion, klar, kann man sowieso scheiße finden. Ist heutzutage wahrscheinlich sogar weniger verwerflich, als es damals war.
Ja.
Aber ich fand eigentlich den Umgang, den Johnny Rotten damit hatte, schon immer. Also, der war halt anders, der war halt immer offen. Der war, ich meine, das Ding hieß Schnöder Mammon-Tour.
Ja.
Im Endeffekt kann ich mich noch erinnern, dass er gesagt hat: hey, wir haben den ganzen Scheiß erfunden. Die anderen Idioten, Offspring und Green Day, verdienen sich hier eine goldene Nase. Ist ja wohl nur okay, wenn wir jetzt auch mal irgendwas wollen, damit wir die Miete bezahlen können. Und ich glaube, aus der heutigen Sicht ist das viel, viel nachvollziehbarer, weil vielleicht auch die Rahmenbedingungen für Musiker noch viel schlechter geworden sind, als sie das vielleicht damals waren. Also von daher, ja, sag mal so, es ist halt ein Nostalgie-Ding und dass gerade die Sex Pistols halt komplette Zeitkapsel sind, die halt auch nur in dieser Zeit, in diesen Rahmenbedingungen so eine Wirkung haben konnten und es ja völlig sinnlos ist, praktisch 20 Jahre später, 40 Jahre später sich anzuhören. Das ist halt, sind halt gute Songs, aber die können natürlich nie diese Wirkung haben, die sie damals hatten. Also ich kann mich erinnern, ich habe einmal das ist auch schon über 10 Jahre, die Undertones live gesehen auf einem Festival und da kommt noch dazu, das ist nicht mehr der Originalsänger, wie mir vorher Sharky, aber es ist halt einfach komisch, einen 50 plus Typen von den Teenage Kicks singen zu hören. Also das passt halt auch dann irgendwo nicht. Ich meine, klar, wenn man dann irgendwo Augen zu, dann ist das halt immer noch einfach wahrscheinlich einer der besten Pop- und Punk-Songs, die es überhaupt gibt. Aber es passt halt nicht zu dem Bild, das du auf der Bühne hast. Und das ist dasselbe.
Man hört sich halt auf Platte lieber
an, genau.
Ist das dann zu sehen. Also das kann man nicht so generell sagen. Ich habe vor, das ist wahrscheinlich jetzt auch schon wieder 5 Jahre her, Kraftwerk mal gesehen in München. Das ist was Zeitloses, finde ich. Und,
und
bei manchen Texten auch aus den Anfang 80ern oder so, wo so, ich meine, klar, man kann immer alles irgendwie in einem Kontext sehen, aber wo solche Sachen wie Überwachungsstaat und der thematisiert sind, das ist schon großartige Sache. Und bei den Sex Pistols muss man auch sagen, zu wem sonst außer den Sex Pistols passt natürlich auch so ein Konzept, dass wir nehmen jetzt nochmal das Geld mit, also Stichwort The Great Rock'n'Roll Swindle, das ist da ja immanent, aber da kann ich mich ja noch dran erinnern, also das war einfach überflüssig, das wollte auch niemand sehen, glaube ich.
Ja. Deswegen auch.
Was sind noch weitere Duette? Also was ist denn vor allem das für eine idiotische Kategorie? Ich meine, wie viele Leute schreiben dahin, wir brauchen ein Duett von Peter Graf und Johnny Rotten? Also,
ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das notariell beglaubigt auf Platz 1 genannt ist. Jedenfalls danach ist die Nennung Alice Schwarzer und Wiglaf Droste.
Hatten die damals schon Knatsch?
Ich weiß nicht, ob man 96 leben muss, um hier den Humor zu verstehen, wo man durchaus nicht den Humor nicht verstehen muss, aber Pamela Anderson und ich, also nicht ich jetzt, sondern halt der Einschreibende hat es geschrieben, als bestes Duo. Und dann hat sich noch jemand Blümchen und Nick Cave gewünscht. Das würde ich tatsächlich vielleicht ganz gerne hören.
Kennst du dieses Blümchen-Tribute-Album?
Das beim Begemann geschrieben hat.
Nee,
Ghostwriting war.
Ja, genau. So ist, glaube ich, die Geschichte. Aber es gibt auch so ein Tribute-Album, wo dann, ich weiß jetzt gar nicht, die Ärzte oder so Blümchen gecovert haben. Und also, es heißt Für Jasmin.
Ich kann mich daran erinnern, dass das gar nie angehört.
Ja, ist auch absolut unhörbar, aber naja, man nimmt es halt in die Sammlung mit auf. Du hattest doch vorhin noch ein paar so idiotische Kategorien genannt. Schäbigster Intro-Titel, naja, gut, das kann man aus.
Aber ich finde schön, holste Phrase 96.
Und was war sie?
Sparpaket. Warum auch immer.
Okay.
Aber auf Platz 2, Shoutout zu den Marshalls. Oasis, the best band of the world. Auf 3, Voll Evil.
Ah ja, die Geschichte, kennst du die Geschichte?
Nee.
Das zweite Album von Rage Against the Machine.
Ja, steht da die RATM dahinter.
Evil Empire. Das ist dieses gelbe Cover, wo so eine rote,
ich kenn
so eine Comicfigur, so diese. Und zur Unterstützung von diesem Album sind Aufkleber auf das Album geklebt worden, wo voll Evil drauf stand. Weil super. Das Evil Empire, das, ja, das hat irgendwie nicht gereicht. Aber das ist wirklich interessant, weil auch das ist eine Visions-Geschichte, meiner Meinung nach. Also, dass die das auch so aufgebauscht haben. Also, es sieht wirklich so aus, wie Leute gehen in den Zeitschriftenladen, kaufen sich die Visions und nehmen dann die Intro noch mit. Wobei die lag ja nie im Zeitschriftenladen, die lag ja eher im Plattenladen oder sowas.
Ja, also wenn man die Lieblingsbands anschaut, auf Platz 1 Smashing Pumpkins und auf 2 Tool.
Smashing Pumpkins, würde ich sagen, kann man noch nachvollziehen.
Aber du hast sonst auf 4 Pearl Jam, auf 10 Kaius, die du vorhin schon angesprochen hast, auf 11 Sepultura, 13 Helmet, 14 Korn, 15 Tybo Negative,
also das ist
19 Soundgarden. Ja. Also das ist schon sehr erwischend. Dazwischen hast du tatsächlich auf 3 Tokotronic, 5 Prodigy, 7 Oasis, zum ersten Mal Britpop irgendwo. Was haben wir noch? Auf 9 die Sterne, auch wieder erstaunlich hoch. Auf 12 No Twist. Was war das für eine Zeit?
Das war die 12 Grad. Also das war, wobei das auch schon ein schwieriges Album, weil das sind so wirklich weg von der Punk- und Hardcore-Geschichte. Und also ich habe heute irgendwo lustigerweise drüber gelesen, Übergangsalbum. Also zwischen der Nuke auf der einen Seite, was echt noch eine Hardcore-Platte war, und dann der Shrink, wo eben schon diese ganzen elektronischen feinen Elemente drin war. Das war so zwischendrin. Aber auch ein ganz großartiges Album. Wobei das nicht 96 rausgekommen ist. Das müsste auch schon 1-2 Jahre alt gewesen sein.
Also da die Ramones auf Platz 16 immer noch sind, glaube ich, muss es auch die Lieblingsband nicht von dem aktuellen Album abhängen. Weil
nee, sicherlich nicht.
Ich weiß gar nicht, wann das Adios Amigos, ich glaube nicht, dass es 96 ist.
Ja, aber da können womöglich irgendwelche Single Collections oder Best of weiß der Geier erschienen sein, okay. Aber sehr interessant.
Konzertreihenfall 1996, übrigens interessante Treppchenkombination. Auf Platz 1 Dynamo, ich nehme an, nicht Dresden, sondern wahrscheinlich das Festival. Das
Dynamo Festival bei Eindhoven ist es, glaube ich.
Aber auf Platz 2 Tote Hosen, auf 3 Tokotronic. Wie oft hört man dieses hintereinander in der Platzierung?
Aber ohne weitere Begründung.
Leider ohne weitere. Das wäre schade.
Also, Tokotronic sieht ein bisschen so aus, die waren bei irgendeinem Festival und haben vor den, jetzt hätte ich gesagt vor den Hosen, aber da die ja auch da drin sind. Ja, vielleicht waren da die Tokotronic-Fans von den Hosen so angepisst und umgekehrt und so hat man sich dann gegenseitig hochgeschaukelt.
Das heißt, wir könnten einen Grund, warum Rock'n'Roll noch immer nicht tot ist, im Wechsel lesen.
Ja, und ich dachte so, jeder denkt sich eins dazu noch aus. Ja. Und nee, wo ist es denn?
Hier. Ja. Okay, also Nummer eins, ein Grund, warum Rock'n'Roll noch immer nicht tot ist. Noch nie war Heroin so billig wie heute.
Grund 2, weil Neil Young immer noch rockt. Und jetzt gibt er Erklärung dazu. Neil Young ist hierbei ersetzbar durch Namen wie Iggy Pop, Kiss, The Rolling Stones oder Rocket from the Crypt. Also einerseits lustig, dass die Bands oder Künstler alle noch leben und existieren. Ja. Ich meine, es ist keine Selbstverständlichkeit jetzt nach 20 Jahren. Und die waren ja wirklich damals schon alle alt. Also ich sag mal, die Rolling Stones, die waren für mich immer der Inbegriff von einer Band, die eigentlich zu alt zum Touren ist. Und das war vor 20, 25 Jahren. Also sprich, die waren damals so alt, das sind heute Depeche Mode oder The Cure weit drüber hinaus.
Deswegen übrigens auch Platz 1 in der Rubrik entbehrlichste Legende 1996, die Rolling Stones.
Wer ist noch entbehrlich? Sex Pistols, Kiss, Elvis Beatles.
Ah, Elvis Beatles, das ist halt noch die diese Clash-Logik. 1977, no Elvis, no Beatles.
Ja, aber die haben das auch übertrieben, finde ich. 1996, da waren ja beide, glaube ich, gemeinsam auf Tour, Elvis und Beatles. Ja, ja. Und das wollten die Leute einfach nicht mehr hören.
Noch ein Grund, warum Rock'n'Roll noch immer nicht tot ist, die allgegenwärtige Existenz von Sex und Drugs.
Und du hast sogar noch übersprungen, Süchte kriegt man so schnell nicht los. Ist da jetzt der Rock'n'Roll damit gemeint? Oder, also ich meine, das dreht sich ein bisschen im Kreis.
Ich finde, da hätte der gibt es sowas wie Lektor? Nee, Editor? Der das halt irgendwie, der hätte ein bisschen kürzen können. Der nächste ist dann eher so der ernsthafte Grund. Weil sich neuartige Musikstile an Rockmusik orientieren und Rock'n'Roll somit in Bands wie The Prodigy und den Chemical Brothers weiterlebt.
Super Grund auf der nächsten Position, weil ich noch lebe. In Klammern mit unzähligen Nennungen. Unzähligen.
So, und dann nochmal was für die Mathematiker unter uns. Eine Gleichung. Rock'n'Roll ist gleich Sex. Rock'n'Roll ist dann tot, wenn Sex tot ist, ist gleich nie.
Ja, das leuchtet uns ein.
Das kommt mir ehrlich gesagt auch alles ein bisschen wissenslastig vor, diese Antwort.
Ja. Sehr gut, noch rechts unten der Newcomer 96, One Inch Punch. Das ist auch eine absolute Visions Band. Also das Album habe ich auch von denen, das erste. Ja, das war auch also wirklich eher eine Spatengeschichte.
Aber was ich gut finde, dass jetzt sind wir in den Redaktionscharts, dass die beste Newcomer-Band One Inch Punch, dann auf 2 Propellerheads, auf 3 Audioweb und auf 4 mein werter Kollege.
Motorbass.
Das wusste ich gar nicht. Ist die mit Hookie und Mani, wo du zu dritt eine Bassband aufgemacht hast, und wo ihr drei Basser nebeneinander
spielt. Mit Lemmy vielleicht auch.
Ja, genau, ja.
Motor und Bass.
Ja.
Ja, okay, die haben sich aber auch nicht so wirklich festgesetzt.
Sagen die mir irgendwas?
Also, ich nee, gehört. Nee. Und Cheapo Mato kenne ich, glaube ich, weil es da ein Video gibt von Spike Jonze, glaube ich. Also, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Und zwar ist das Video, das läuft komplett im Splitscreen ab. Also linkes Bild, rechtes Bild. Und man sieht da die Geschichte von einer Japanerin, die aufsteht und ihren Tag durchlebt. Und auf der anderen Seite läuft die Geschichte rückwärts ab. Und in der Mitte treffen sich dann aber auch die beiden Figuren. Ja, aber ich könnte nicht sagen, wie das Lied heißt. Und ich kenne es eben nur, weil es mal vor ein paar Jahren so eine DVD-Serie gab, die hieß The Works of ... oder The Works of Director. Und da gab es eine von Chris Cunningham zum Beispiel, der vor allem für die FX Twin Videos bekannt ist, dann mit Mark Romanek und eben Spike Jonze war auch eins davon. Und ich bilde mal ein, das wären Spike Jonze.
Ich hätte mal sagen, warum ich die ganze Zeit dachte, irgendwas ist da komisch, weil die Pfeifen tatsächlich diese Band falsch geschrieben haben. Ich habe gerade mal parallel gegoogelt. Ich dachte mir noch, die schreibt man noch mit I.
Oh, okay.
Aber die schreiben die mit Y. Meine Güte. Intro in ihren eigenen
Jahren. Intro, ganz schlimm. Nein. Konzertereignis 96, Roskilde Festival, Maus on Mars, Mr. Bungle, Tricky und Kiss. Also Kiss taucht, glaube ich, überall. Also da unten auch Konzert reinfallen. Kiss.
Interessant aber übrigens, die Redaktionscharts sind jetzt erstaunlich ungewöhnlich, würde ich sagen, nämlich auf Platz 1 bei den Alben LTJ Buchan, ja, und bei den Songs Jimmy Tenor, der, wenn ich mich recht erinnere, so ein finnischer Elektro-Back war, würde ich das
sagen. Ja, aber und Take Me Baby war so ein, tja, wie nennt man das? Crossover-Hit ist falsch, weil das eigentlich ein harter Techno-Track, der aber live gespielt wurde, war. Also ich denke, der hat zu der Zeit eher in der Techno- und Elektronikszene stattgefunden, bevor der so in den Mainstream rein...
Aber wirklich eine erstaunliche Intro, Redaktionsjahreschart 96, Jimmy Tenor, dann Busta Rhymes, Chemical Brothers und dann auf Platz 4 OMC mit Haube Saar.
Also Haube Saar beschreibt es wirklich relativ gut. Ich wollte nämlich noch sagen, naja, das ist natürlich ein Argument, dass man die Redaktionscharts gemeinsam mit den Lesercharts veröffentlicht. Man kann sich ein bisschen davon abheben.
Ja.
Aber dann sollte man nicht Haube Saar einbauen.
Mir fällt übrigens auf, deine Band mit Lemmy ist sogar in den Jahresalbumcharts von der Redaktion.
Motorbass, ich kenne die doch, Pan Soul. Da klingelt irgendwas. Ich glaube, das ist ein oranges Cover. Google mal danach und schau, ob es ein oranges Cover
ist. Das ist noch wie
Pech, nee, wirklich. Ich glaube, das ist auch eher so der elektronischen. Gab es damals schon das Kompaktlabel? Nee, das ist eigentlich zu früh. Naja, das ist jetzt genau die Situation, die ich bei den Filmpodcasts immer habe, wo ich mir die Haare rauf und denke, meine Güte, ihr Idioten, das ist doch ganz klar, das ist, und so geht es jetzt genau unseren Zuhörern.
Ich habe übrigens mal in der Zwischenzeit nachgeschaut, wer von uns recht hatte mit der Beschmode.
Okay.
Wir können uns erinnern.
Ich habe behauptet, nur People Are People war Nummer 1.
Und ich habe behauptet, In Joseph Silence wäre auch Nummer 1 gewesen. Das
war Nummer 2.
Und wer von uns beiden hatte recht? Natürlich niemand, denn In Joseph Silence war tatsächlich nur Nummer 2, aber die längste Top 10-Zeit von allen Singles und auch die einzige Gold-Single, scheinbar, wenn das hier richtig verzeichnet ist auf Wikipedia, nämlich 24 Wochen, während People Are People nur 19 war. Aber tatsächlich hatte der Beschmaut später noch mit Dream On eine Nummer 1-Single.
Oh, das ist erstaunlich. Das war die Vorab-Single von Exciter-Album und eigentlich ein relativ schwaches Album. Also erstaunlich.
Ist das so ein Video, das so ein bisschen gelblich ist, so ein bisschen unscharf manchmal?
Ja, also die sitzen in einem Auto, oder Dave sitzt zumindest im Auto, und das sind immer so Lichteffekte.
Ja,
wie heißt denn dieses Light Painting? Ne? Was,
das war ja.
Und ich glaube, das ist auch von so einem von einem relativ bekannten Regisseur, aber natürlich keine Begründung für die Platzierung. Ja.
Also, aber was mir jetzt auffällt, wenn wir uns so drüber unterhalten, wie sehr doch
Videos
sich im Kopf festhalten, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und wo man dann doch merkt, dass man die 90er und dann auch noch die erste Hälfte der 2000er wahrscheinlich doch viel mehr mit Videokanälen verbracht hat, einfach viel geguckt hat, dass sowas doch immer visuell noch da ist. Und wie sowas einfach, ja, eigentlich auch komisch ist, dass diese Kunstform Videoclip einerseits wahrscheinlich so von so vielen Menschen heutzutage gesehen wird, wie noch nie irgendwo jemals zuvor. Und andererseits aber praktisch überhaupt nicht mehr präsent ist auf der anderen Art. Also so ein so ganz komisches Mittelding. Durch YouTube hast du immer, siehst ja die Abrufzahlen, die sind ja irre manchmal bei Popsongs, irgendwie 200 Millionen oder was. Aber andererseits natürlich im normalen Leben, die eigentlich keinen Videoclip mehr irgendwo begegnet.
Das stimmt, eigentlich wirklich nur durch Empfehlungen auf Facebook oder weil du eigentlich nur das Lied hören willst und siehst dann das Video dazu. Vor allem muss man ja sagen, es ist ja viel günstiger heutzutage, ein Video herzustellen und auch zu veröffentlichen irgendwo. Und wenn man mal, also ja, und das ist ja auch machbar. Wir sind ja beim Sachsen Curtis, bei Schubsen, als die damals da die erste Vorab-Single Flucht veröffentlicht haben. Das lebt auch sehr vom Video. Mhm. Also das ist was, wo ich den Song halt stark mit dem Visuellen verbinde. Und ich habe jetzt gerade überlegt, mir fällt zu den Strokes zum Beispiel kein einziges Video ein.
Echt nicht? Also da finde ich, war für mich auch wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dieses tatsächlich Last Night. Und zwar, denen ihre Videos waren beim SSL-Album immer live, also zumindest die ersten beiden mal Live-Aufnahmen. Und es klingt, ist tatsächlich auch anders als die Albumversion so ein bisschen. Und einfach so ein altes Oldschool 70er Jahre Fernsehstudio, Live-Aufnahme und Last Night, dieser Song. Und weißt du noch, wie Julian dann einfach so dieses Mikrofon umkickt und das dann ins Schlagzeug reinfällt. Das fand ich ganz großartig. Und danach, Someday, super Video auch, das dann so richtig gedreht ist. Oh, sind ja alle super Filme. und tatsächlich ist das Someday-Video eine, ich weiß nicht, eine Art Hommage, Parodie auf Familienduell. Allerdings leider ohne Werner Schulze-Erde. Sondern mit irgendeinem amerikanischen Doppelgänger von ihm. Und die Strokes treten an als die eine Familie und die Gegenfamilie sind Guided by Voices. Und die spielen da gegeneinander.
Okay.
Und danach sieht man so, wie sie zusammen in irgendeiner Lower East Side Bar sitzen. Und dann sitzt nicht nur der Sänger von Guided by Voices mit rum, sondern bizarrerweise auch noch einer von den ganzen Roses-Typen. Wenn ich es richtig
Duff
McKagan oder so. Kagan,
der übrigens der reichste von allen Guns N' Roses-Mitgliedern ist.
Weil er sich 1984 Apple-Aktien gekauft
hat. So ungefähr. Also er hat sich, als die Use Your Illusions dann erfolgreich waren, das Geld in Starbucks und Apple
investiert. Ah, okay.
War es am Wochenende wieder beim Zündfunk Netzkongress ein Quiz und Sam und ich haben da einen Preis gewonnen.
Shoutout von Sam. Und dann gibt es noch das zweite, also das mittlere Video, also Last Night und das letzte ja Someday vom ersten Album. Das zweite ist Hard to Explain, finde ich super. Nur Bilder aneinander geschnitten und von Roman Coppola, Bruder von Sophia und Enkel oder Neffe von Francis Ford Coppola. Und ja, jetzt auch diese Fernsehserie mit Jason Schwartzman, der sie Mozart in der Jungle gemacht hat. Ja, ja. Also die finde ich tatsächlich alle drei richtig gut.
Okay, muss ich glaube mal. Und zu New York City Cops gibt es keins.
Da gibt es keins, weil ich glaube, dass
Erika vom Album dann runtergenommen wurde. Ja. Okay. Ja, erstaunlich. Nee, da habe ich gar keine Bilder im Kopf. Wenn zum Beispiel Crystal von New Order, das war ja also ziemlich dieselbe Zeit.
Ja,
das ist ja das Video, wo die Basstrommel mit der Aufschrift The Killers,
glaube ich, vorkommt.
Ja, 2001 würde ich sagen.
Ja, ja.
Und das habe ich relativ gut vor Augen, deswegen täuscht es mich ein bisschen. Also da muss es auf jeden Fall noch Musikfernsehen gegeben haben, wenn auch irgendwo zwischen dem verrückten Frosch Shoutouts eingebettet. Aber es gab zumindest noch welche. Ich überlege gerade, Art Brut fällt mir eigentlich
da fällt mir auch kein Video ein.
Das ist echt erstaunlich. Also, ja.
Was mir auch, was ich oft immer verwechsel, ist, dass der verrückte Frosch und der betrunkene Elch gar nicht aus derselben Firma kommen, sondern Konkurrenten waren. Wusstest du das? Nee,
das ist neu.
Weil wir haben einen Bekannten, der bei Jamba gearbeitet hat.
Wir sagen keinen Namen.
Und der sich jedes Mal wieder echauffiert hat, wenn ich gesagt habe, guck, dein betrunkener Elch. Der ist nicht von uns ist der verrückte Frosch.
Wahnsinn.
Das ist auch so ein ganz kurzer Zeitausschnitt in der deutschen Fernsehgeschichte, wo praktisch Jamba die Menschen in Wahnsinn getrieben hat mit Klingelton.
Man müsste echt mal Videoaufnahmen aus der Zeit anschauen, also ja, wo so Original-Werbeblöcke. Das finde ich eh immer viel interessanter, das habe ich ja bei der letzten Show schon erwähnt, diese Geschichte mit historischen Werbeanzeigen, wenn man sich die anschaut. Ja. Und genauso ist es eigentlich mit Werbespots, weil da bricht nämlich diese ganze Geschichte mit, oh, man kann ja alles immer relativ gut einteilen mit Fußball-Weltmeisterschaften und dergleichen. Wenn man jetzt sagt, ja, wann war eigentlich diese ganz bescheuerte Duplo-Werbung? Mhm. Dann kann man immer sagen, war es 2016 oder 2008 oder 98. Kleiner Spoiler für alle Antworten sind richtig. Also es ist ja wirklich so, dass Ferrero-Werbung ist einfach die schlechteste Werbung, die es weltweit gibt.
Ich habe kürzlich mal gegoogelt, wie denn der Claim war von Raffaello. Aber ich schon wieder
Raffaello ist das weiße Zeug.
Das ist das weiße Zeug, wo man nur weiß gekleidete Menschen an Côte d'Azur-haften Stränden entlang flaniert. Nur wahrscheinlich waren es italienische Strände, weil Raffaello ist eigentlich nichts Französisches.
Aber ich glaube, Raffaello hatte eher Frauen so als Zielgruppe, weil ja, ich denke, Ferrero Rocher war eher diese. Ferrero Rocher hatte doch irgend so einen adeligen Claim.
Ja, Raffaello hatte, glaube ich, auch Leute mit Hut.
Ja, genau, so mit weißen großen Hüten. Ja, war Ferrero Rocher, man gönnt sich ja sonst nichts.
Das könnte Ferrero Rocher gewesen sein, ja. Und guten Freunden gibt man ein Küsschen.
Naja.
Ja. Das ist, schau mal, als ich nach dem Werbeclaim von Raffaello schon mal gegoogelt habe und den dann nicht gefunden habe, bin ich auf eine Seite gestoßen von der, weiß ich nicht, gbg-köln.de, und hier wird vom Missbrauch der Fantasie gesprochen. Denn jeder hat wahrscheinlich schon einmal die Werbung von Raffaello gesehen. Mehrere Frauen in weißen Hosenanzügen und Kleidern und mit weißen Hüten sitzen oder laufen am Strand einer anscheinend einsamen Insel entlang und lachen. Dann holen sie Raffaella in einer Schüssel mit Eiswasser und essen sie ganz genüsslich. Ich finde, dass durch diesen Werbespot die Fantasie manipuliert wird. Der Hersteller will mit dieser Werbung bezwecken, dass sich der Konsument, wenn er das Produkt kauft, denkt, er würde sich beim Essen wie im Urlaub auf einer exotischen Insel fühlen. Die weißen Anzüge symbolisieren Müßiggang, ist ja keine Arbeitskleidung, easygoing, aber auch Reichtum, sorgloses Leben. Diese Welt ist weit weg von harter Arbeit, Hartz IV und dem normalen Alltag. Nur in der Fantasie kann man normalerweise in solch eine Welt eintauchen. Aber wenn man Raffaello ist, ist das so, als wenn man in einer solchen Welt leben würde. Das heißt, der Hersteller missbraucht die Fantasie der Leute, die die Werbung sehen. Muss man auch sagen, eine Frechheit, dass so eine Werbung das macht. Und da sich wirklich abhebt von anderen Werbungen.
Ja.
Also wenn eine Werbung wirklich was nicht darf, dann irgendwie Bilder in Köpfen erzeugen.
Das ist ein weites Thema, da sind wir auch gleich wieder bei Internetkommentaren, wenn immer solche allgemeingültigen Nullaussagen immer auf konkrete Dinge bezogen werden. Also so Ahlender, die wollen ja nur Geld verdienen mit dem Song. Oder halt mein Lieblingsargument, verkauf du erstmal so viele Singles wie Rammstein, bevor du dich über sie lustig machst. Weil es ja bekannt ist, dass man nur das kritisieren kann, was man viel, viel besser kann.
Ja, das ist das schönste Totschlagargument in der gegen die Lügenpresse.
Unter anderem. Ich würde sagen, das ist ein herrliches Schlusswort. Das war Episode 1 aus der Staffel 1 unseres neuen Podcasts. Das war vor Jahren. Und wir freuen uns schon auf die nächste Ausgabe, wenn wir wieder durch die Seiten des Indie-Archivs Süd.
Genau. Wenn es wieder heißt, die Coca-Cola-Sonne scheint aufs Neue auf den Glanz unserer Republik. Das war vor Jahren. Viele Grüße.
Goodbye.